Wenn ich mich hier umsehe, da hängen Sterne an der Wand, da liegen Adventskränze oder Tannenkränze. Und Markus hat uns eben mit einem weihnachtlichen Gedicht begrüßt, ganz zu Anfang des Gottesdienstes, in dem die Stimmung dieser Tage beschrieben worden ist. Und ich denke, in dieser vorweihnachtlichen Stimmung, die natürlich viel mit Gefühlen und romantischen Vorstellungen zu tun hat, da sind wir schon alle gefangen. Und jetzt sieht die Perikopenordnung für heute einen Predigttext vor, der überhaupt nichts mit unserem Weihnachtsfest zu tun hat, zumindest vordergründig und seiner Sprache nach. Und das muss ich zugeben, das hat mich bei der Vorbereitung mächtig unter Druck gesetzt und ich habe etliche Anläufe gebraucht, um mich damit abzufinden. Ich hoffe, mittlerweile habe ich auch kapiert, dass Paulus mit seinen Worten doch genau den Kern der Weihnachtsbotschaft trifft. Nur eben ganz anders, als sich dieses Fest in unserer Kultur zu Lichterglanz und gefühlvoller Romantik hin entwickelt hat. Der Predigttext für heute Morgen steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Und ich lese jetzt gleich aus der Lutherbibel 2017. Im Laufe der Predigt werde ich an verschiedenen Stellen aber noch zusätzlich andere Bibelübersetzungen lesen. 2. Korinther 1, 18 bis 22. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ein steiler, hochtheologischer Text, denke ich, gespickt mit inhaltsschweren, grundsätzlichen Aussagen. Wenn man diese Sätze so hört, scheint ein dramatischer und geistlich tiefgehender Anlass vorzuliegen. Zumindest drängt sich dieser Gedanke auf, wenn Paulus den Korinthern hier einen Vortrag über die Kernpunkte des christlichen Glaubens hält. Aber weit gefehlt. Es geht lediglich um einen Besuch, den Paulus den Korinthern angekündigt bzw. zugesagt hatte, den er dann aber wieder absagt und ausfallen lässt. Möglicherweise gibt es daneben auch noch andere Entwicklungen innerhalb der korinthischen Gemeinde, die zu einer Entfremdung mit Paulus geführt haben. Das lässt sich aber im Einzelnen nicht zweifelsfrei nachvollziehen. Jedenfalls geht es um die Glaubwürdigkeit des Apostels in seiner Gemeinde. Und Paulus geht mit seiner Argumentation sofort aufs Ganze. Er versucht es hier erst gar nicht mit pragmatischen Erklärungen seiner geänderten Reisepläne. Zwar spricht er einige Verse weiter davon, er habe die Korinther nicht betrüben wollen. Für mich heißt das, er wollte also die unmittelbare Konfrontation mit den Geschwistern in Korinth vermeiden. Aber er hält sich jetzt nicht weiter auf mit erklärenden Darstellungen seiner Situation. Mit kurzen, knappen Sätzen lenkt er den Blick der Korinther auf das Herzstück der christlichen Botschaft hin. Auf die Liebe Gottes zu den Menschen. Er stellt die Treue Gottes heraus. Und diese Treue ist eindeutig. Die steht nicht zur Disposition. Die verwandelt sich nicht von einem Ja zu einem Nein. In Jesus Christus ist Gottes Treue, sein Ja, zu einem Zielpunkt gekommen. In ihm ist das reine Ja Wirklichkeit geworden. Mit ihm sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. So übersetzt die Gute Nachricht Bibel die entscheidenden Passagen in den Versen 19 und 20. Und ich denke, da ist sie dann doch, die Nähe zu Weihnachten, die hier in diesen Versen für mich aufblitzt. Gottes Liebe zu den Menschen zeigt sich in einer bestimmten Person. Ist das nicht auch die Botschaft der Engel für die Hirten auf dem Felde, nur eben mit anderen Worten? Gottes Treue, sein Ja zu den Menschen, sein Ja zu uns, das schafft Raum. Das ist eine zuverlässige Grundlage. Damit können wir leben. Darauf können wir uns verlassen. Und wie dieses Ja verstanden werden kann, welche umfassende Bedeutung da drin steckt, dazu möchte ich ein kurzes Zitat des evangelischen Theologen Eberhard Jüngel lesen. Gott hat zu einer verrotteten Welt nicht Nein, sondern Ja gesagt. Uneingeschränkt also zu jedem und ohne Bedingungen, was sich kein Politiker, kein Staat, keine Gesellschaft leisten kann und leisten soll, was nicht einmal Eheleute untereinander sich leisten können. Gott leistet sich das. Er sagt uneingeschränkt Ja, ohne jedes Nein. Das ist für mich eine sehr eindrückliche und eingängige Beschreibung und Auslegung, die mich ganz einfach froh macht, die Raum zur eigenen Entwicklung schafft und Zukunft anbietet. Und wenn ich an den Wochenspruch vom Anfang erinnere, dann ist dieser Wochenspruch ohne diese Zusage nicht denkbar. Das ist die Grundlage dafür. Aber dann kommt mir doch der Gedanke, hat das denn auch tatsächlich Eingang in unsere Lebenswirklichkeit, in unser Lebensgefühl gefunden? Wie ist das bei mir? Verlasse ich mich darauf? Fühle ich mich davon gehalten und darin aufgehoben, gerade auch wenn ich dabei an die immer weniger werdende Zeit denke, die mir in meinem Leben noch zur Verfügung steht? Wenn ich ehrlich bin, da kommt immer wieder die Frage, war es das? Natürlich habe ich keinerlei Grund, mit meinem Leben unzufrieden zu sein. Und trotzdem, war es das? Und wenn dann dabei noch die Nachricht kommt, ein nahestehender Mensch ist wieder schwer erkrankt, spätestens da lassen sich die Anfragen nicht mehr unter dem Deckel halten. Aber auch wenn ich von mir selbst absehe, hat unsere Welt noch Zukunft? Die Frage der Erderwärmung will ich dabei gar nicht nennen. So vieles, auf das wir uns bisher verlassen konnten, scheint doch mittlerweile aus den Fugen geraten zu sein. Nur einige wenige Beispiele dazu. Wenn es zum Beispiel um die Finanzwelt geht, immer mehr Geld wird hineingepumpt. Das Instrument der Zinsen hat sich dadurch in sein Gegenteil verkehrt. Das System kommt an seine Grenzen. Oder die NATO, eine wichtige internationale Gemeinschaft für das sichere Zusammenleben nach dem Zweiten Weltkrieg. Der französische Präsident hat sie als Hirntod bezeichnet. Hirntod. Und selbst das, was über lange Zeit als Garant des Fortschritts wahrgenommen werden konnte, die Entwicklung der digitalen Welt, mit den Stichworten Datensicherheit und künstliche Intelligenz, erscheint auch das plötzlich als Bedrohung und verunsichert. Unterm Strich muss ich leider für mich feststellen, es klappt nicht, mich dem Sog dieser Gedanken und Entwicklungen zu entziehen. Die vielen und unübersichtlichen Veränderungen machen mir zu schaffen. Und ich glaube, das hat nicht nur mit meinem Alter zu tun. Ich springe zu Paulus zurück nach Korinth und erinnere wieder an seine eindeutigen Worte. Gott ist treu. Er hat Ja gesagt zu den Menschen und er nimmt dieses Ja nicht zurück. Im Gegenteil, mit Jesus Christus hat er es auf unnachahmliche Weise bestätigt und festgeklopft. Von der unmittelbaren Erstreaktion der Gemeindeglieder in Korinth auf diese Worte wissen wir nichts. Aber vielleicht haben sie abgewunken. Was bemühst du Gottes Treue, um uns deine Reisepläne bzw. deine Unzuverlässigkeit zu erläutern? Und wie ist es mit uns? Wie reagieren wir? Ich denke, solche bzw. ähnliche Rückfragen könnten ja auch bei uns möglich sein. Wenn ich eben ein paar bedenkliche Akzente der Weltpolitik angerissen habe, vielleicht schlägt sich der eine oder andere jetzt mit dem Gedanken herum, was hat denn Gottes Ja mit dem Zustand unserer Welt zu tun? Und in der Tat, die Verhältnisse werden sich nicht plötzlich um 180 Grad drehen. All die fragwürdigen, wie es scheint, sogar bedrohlichen Entwicklungen werden nicht augenblicklich aufgelöst. Der für uns vielleicht so positive Status quo unserer allgemeinen Lebensbedingungen, um deren Verlust wir vielleicht bangen müssen, der wird nicht auf einmal festgeschrieben werden. Dazu ist dann sogar anzumerken, es gibt immerhin auch viele andere Menschen auf der Welt, die durch unsere Art zu leben belastet werden. Also keine schnelle und keine unmittelbar beruhigende Sicherheit für unsere Gedanken. Die Anfrage bleibt. Aber das ist nicht nur heute so. In Korinth damals war das nicht anders. An der ausgefallenen Reise des Paulus hat sich ja tatsächlich nichts geändert. Die äußere Situation bleibt so, wie sie ist. Aber der Blickwinkel ändert sich. Die Gewichte verschieben sich. Neben oder besser über unsere Probleme tritt Gott, der sich nicht abbringen lässt von seinem Vorhaben, das Leben der Menschen zu einem guten Ziel zu führen. Unser Leben soll nicht im Chaos enden. Auch wenn wir selbst das noch nicht erkennen, vielleicht nicht erkennen können, Gott will unser Leben nicht sinnlos enden lassen. Er liefert allerdings keine fertigen Lösungen. Und deshalb wirbt Paulus um das Vertrauen der Korinther. Ihr habt von uns gehört, wie Jesus gelebt hat, wie er sich denen zugewandt hat, die selbst nicht zurechtgekommen sind, wie er einen neuen Zugang zu Gott eröffnet hat, gegen alle offiziellen Regelungen. Und ihr habt gehört, wie Ostern sein Vertrauen in Gott bestätigt worden ist. Da hat Gott Ja zu ihm gesagt. Und dieses Ja gilt jetzt genauso für euch. Paulus will den Leuten in Korinth dabei aber nicht nur eine fernliegende Zukunftserwartung vor Augen malen. Er will ebenfalls für die Gegenwart eine Grundlage legen, auch wenn manches beim Alten zu bleiben scheint. Damit könnt, damit sollt ihr leben, und zwar nicht erst in irgendeiner Zukunft am Ende der Tage. Heute sollt ihr damit leben können. Denn wenn Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat, dann war damit ja nicht nur eine ferne, noch ausstehende Zeit gemeint. Dann hat er das ja in seinem Handeln bereits punktuell wirksam werden lassen. Er hat dieses Reich ja bereits gelebt, wenn er zum Beispiel mit den ausgegrenzten Zöllnern sich an einen Tisch setzte. Oder wenn er sich denen zuwandte, die krank waren. Jesus hat die alten Zusagen erfüllt, wie sie in Jesaja 61 festgehalten sind. Die frohe Botschaft für die Elenden, die gebrochenen Herzen zu heilen, den Gefangenen Befreiung anzusagen. Deshalb kann Paulus auch so uneingeschränkt argumentieren, wenn er in Vers 20 schreibt, diesmal zitiert nach der neuen Genfer Übersetzung, mit ihm, mit Jesus, sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. Gott hat seine Zusagen gehalten und erfüllt. Zwar anders als die Menschen, anders als wir uns das gedacht haben. Er ist unvorhersehbare und ungewöhnliche Wege gegangen. Gerade jetzt zu Weihnachten wird uns das durch die Geschichten des Lukas oder des Matthäus ja auch wieder deutlich gemacht. Da wird eine schlichte und unscheinbare junge Frau bereit, sich für Gottes Vorhaben zur Verfügung zu stellen. Und der Stall als Ort für die Niederkunft ist, zumindest aus unserer heutigen Sicht, eher doch eine Notlösung als ein souveräner und aussichtsreicher Ausgangspunkt für große Entwicklungen. Wenn wir heute nach Gottes Handeln fragen, nach sichtbaren Zeichen seines Ja, wie schön wären klare und eindeutige Wege und Lösungen für uns. Wie schön wäre es, unmissverständliche Hinweise sehen und verstehen zu können. Aber oft lässt sich das eben erst im Nachhinein erahnen. Und zuerst einmal kämpfen wir oft mit Unsicherheit und Befürchtungen. Und trotzdem sind wir nicht allein gelassen. Wir können und sollen darauf hoffen und auch vertrauen, dass Gottes Ja sich seinen Weg zu uns sucht. Hin und wieder sind es ja Lieder, die uns hier und da hilfreich den Blick weiten können. Im roten Gemeindeliederbuch, aus dem wir in der Gemeinde Wiel-Hüttenstraße immer noch singen, da bin ich auf einen Liedtext von Kurt Machti und Arnim Jure gestoßen. Beide schätze ich sehr. An ihr Lied denke ich, wenn es darum geht, das Ja Gottes zu uns wahrzunehmen, zu sehen und damit zu leben. Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Erleuchte uns, Herr, wenn die Fragen kommen. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts. Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt. Ich finde ein wirklich eindrückliches Lied für mich. Einerseits ein sehr realistischer Text, der unseren, ich möchte mal sagen, unseren Glaubens- und Lebensalltag im Blick hat und mit nichts beschönigt. Und andererseits sind diese Worte mutmachend, weil sie mir aufmalen, ja, es gibt noch eine andere Realität. Eine andere Realität, die mich begleiten will, die mich verändern will und die mit mir wirken will. Und in diesem Sinne verstehe ich auch den Paulus, wenn er in unserem Textabschnitt in den Versen 21, 22 schreibt, Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das heißt doch, wir sind nicht alleine auf dem Weg. Wir sind nicht nur auf unsere Kraft und unser Vermögen alleine angewiesen. Gott will uns festmachen. Ich finde das ein faszinierendes Bild. Da klingt für mich irgendwie die Vorstellung an von der Ruhe mitten im Sturm. Nicht mehr nur allen Entwicklungen hilflos ausgeliefert zu sein und hin und her geworfen zu werden. Das ist wie zu wissen, wo wir hingehören. Vor allem aber, das kommt dann nicht von uns selbst. Wir werden damit beschenkt. Gott macht das mit uns. Und damit sich das bei und in uns festsetzen kann, verweist Paulus auf den Geist, der auch in unseren Herzen wirken soll. Der will uns immer wieder neu an das Ja Gottes erinnern. Der will uns wieder und wieder an der Hand nehmen und unser Vertrauen in Gottes Zusage stärken. Wir sollen merken, dass da jemand ist, dass da Gott ist, der uns ausrüsten und ertüchtigen will. Aber auch hier gilt, wir haben den Geist nicht im Sinne von Besitzen. Er ist Geschenk. Und wir dürfen hoffen und vertrauen, Gott überlässt uns nicht einfach dem Tohuwabohu des Lebens. Manchmal spüren wir Gottes Liebe. Manchmal spüren wir nichts. Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken ansprechen. Den Anstoß dazu habe ich wieder durch eine der anderen Bibelübersetzungen erhalten, diesmal durch die Bibel Neues Leben. Dort wird der eben schon zitierte Vers 21 etwas anders, umfassender übersetzt und beschrieben. Dort heißt es: Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt. Ich habe eben von beschenkt werden oder von Geschenken gesprochen. Damit waren dann nicht unbedingt die Pakete gemeint, die übermorgen unter dem Baum ausgepackt werden sollen. Es sind vielmehr die Zusagen Gottes, bei ihm angenommen zu sein und von ihm die Kraft für unser Leben zu erhalten. Mit diesen Geschenken möchte Gott uns locken. Und an dem Wort Geschenk möchte ich nochmals mit einem Vergleich anknüpfen. Wenn wir Heiligabend zu Hause oder in der Familie bescheren, dann freuen wir uns doch hinterher über ein Dankeschön. Außer die Beschenkten leben noch immer in der kindlichen Vorstellung vom Christkindchen. Gott möchte sich im Bild gesprochen auch über ein Dankeschön freuen. Er fordert das nicht, aber er möchte uns locken. Er möchte uns locken, so zu leben, wie er sich das vorgestellt hat für uns Menschen, nämlich einander zugewandt, so wie uns das von Jesus in den Evangelien berichtet wird. Eben habe ich ja schon mal die Stelle aus Lukas 4 erwähnt. Da wird exemplarisch, fast könnte man sagen, wie in einem Programm rückblickend auf das Jesaja-Buch beschrieben, wie Jesus für und mit denen gelebt hat, die selbst nicht klargekommen sind und Hilfe brauchen. Gottes Hoffnung ist, so sollt, so könnt ihr, die ihr meine Zusagen gehört habt, so könnt ihr auch leben. Es geht um die Menschen neben uns. Natürlich soll denen auch die Nachricht von dem großen Ja Gottes nahegebracht werden. Gott möchte unseren Blick aber ebenfalls darauf lenken, was dem anderen fehlt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das nicht nur auf unser Zusammenleben in der Gemeinde beschränkt. Wir sollen nicht unter uns bleiben. Auch die anderen, die dieses Ja Gottes möglicherweise noch nicht für sich gehört haben, sind Adressaten dieses Ja. Sie sind ja nicht anders als wir. Es ist also zu fragen, wo ist der Bedarf? Oder biblisch gesprochen, wo ist die Not des Nächsten, die uns angeht und die Gott mit uns wenden möchte? Ihr als Gemeinde Mühlen habt dafür, denke ich, schon einen Blick entwickelt, habt darauf schon mal Antworten gegeben. Ich denke dabei zum Beispiel an die Kinder in der Grundschule Bielstein, die von euch bei den Hausaufgaben betreut worden sind. Oder ich denke an eure Freizeitangebote in den Osterferien. Ihr habt entdeckt, da ist ein Bedarf, die brauchen uns. Und doch glaube ich, da liegt noch ein weites Feld vor uns, sowohl für jeden Einzelnen als auch für unsere Gemeinden. Und vielleicht ergeben sich ja im Rahmen unserer Kooperation Situationen und Möglichkeiten, an die heute noch niemand denkt. Wichtig ist, so glaube ich, dass wir uns nicht ganz und gar um uns selbst drehen. Und genauso wichtig, dass wir dann nicht nur ausschließlich mit unseren eigenen Möglichkeiten rechnen, sondern auch Raum lassen für Gottes Geist und Kraft, damit sein Ja dann vielleicht auch überraschende Wirkungen entfalten kann. Wer heute Morgen schon das Losungsbuch aufgeschlagen hat, der konnte als Lehrtext aus Philipper 4 lesen: Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und dazu dann folgende, wie ich denke, für das Losungsbuch ungewöhnliche, aber sehr praxisorientierte Sätze. Ja, sie sind lästig, diese Bettelbriefe im Advent. Sie sind unangenehm, diese ständigen Spendenaufrufe. Sie nerven die Predigten vom Teilen mit anderen. Aber ohne den armen Bruder findet Weihnachten nicht statt. Wie wäre es, wenn wir diese Sätze nicht nur auf den Advent beschränken würden? Und nicht nur auf Bettelbriefe. Wenn wir offen sein könnten für das, was den Menschen fehlt. Nicht nur an materiellen oder finanziellen Dingen, das auch. Doch vielleicht gehören auch Zeit, Wissen oder Begleitung dazu. Da, wo jeder von uns lebt. Weihnachten wäre dann nicht nur auf 2 oder 3 Tage eingegrenzt. Dann könnte Weihnachten mitten im Jahr passieren, zwar ohne Tannenbaum und Kerzenschein. Aber ich glaube, auch dazu würde Gott gerne sein Ja sagen. Amen.